Ja, nein, Luca, jetzt haben wir unsere Stimmaufwärmübungen doch nicht gemacht. Hä? Jetzt haben wir es gerade davon gehabt. Doch nicht. Jetzt wird es nicht gut. Trotzdem, es wird wieder eine legendäre Folge mit unserem Digitech-Podcast mit mir, und Philipp Brüeg.
Mit dem Simon Balissa.
Und dem Luca Fontana.
Mi. Wir haben es ja gerade davon gehabt, weil ich einen Kurs, so einen Weiterbildungskurs gemacht habe. Aber genau, natürlich jetzt wieder nichts davon angewendet für heute. Aber ich mache jetzt immer ganz viel Kunstpausen. Podcast geht 3 Stunden.
Oh nein. Die Kunstpausen.
Gut, das macht nicht mal was bringen, weil die Podcast-Apps, die kannst du ja so Pausen trimmen. Also ich habe das einfach aktiviert bei meiner.
Was? Ehrlich?
Habt ihr das nicht? Ich habe Pocket Casts und die kannst du... Erstens hörst du es ja eh mit 1.2 Geschwindigkeit, aber du kannst auch so Trimming aktivieren und das zeigt dir dann auch eine Auswertung. Das ist mir vor allem noch geil. Du siehst dann irgendwie, du hast schon 500 Stunden gespart. Es ist mir absurd viel.
Hast du das schon mal bei unserem eigenen Podcast gemacht? Mal geschaut, wie viele Kunstpausen da bei uns geschnitten werden?
Ich weiss auch gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es dir... ich glaube, es zeigt es dir nur über das Gesamte. Trim Silence. 2 Tage und 21 Stunden.
Alter!
Also, ich habe seit 2015 habe ich 128 Tage Podcast gelost.
Aber 2 Tage hat er dir gespart. Ja. 2 Tage?
Und ich habe
28 Tage.
Also. Ich habe 128 Tage, ja.
Ja.
Ich habe 8 Tage und 20 Stunden geskippt. Und Variable Speed, das weiß ich jetzt aber nicht, ob das ist, weil ich es mit 1.2 höre. Aber eben Trim Silence 2 Tage und 20 Stunden.
Das habe ich einfach, glaube ich, nicht aktiviert in dem Fall. Dann habe ich die Option einfach noch nicht gefunden.
Also das fällt bei Pocket Cast, das fällt nicht negativ auf, die Pause. Das fällt wirklich nicht auf. Das schneidet es subtil und sparst halt ein bisschen. Oder wenn viel Podcast los ist, ist es noch easy. Aber natürlich nicht bei unserem.
Nein.
Geht rausnehmen.
Gerade rausnehmen.
Wie Werbeblocker.
Kunstpausen sind auch Teil vom Podcast. Ganz wichtig.
Richtig. Das hat mich wirklich gewundert. Mal, die würde es garantiert schneiden. Aber ja, genug geschwätzt. Heute ist ja sozusagen unser zweites Adventsgeschenk, oder?
Ja.
Bei uns gibt es halt nur 3. Aber die haben es in sich.
Ja, vielleicht gibt es noch das 40, das weiß ich noch nicht. Wenn ich die Maus finde, über Weihnachten, Neujahr noch schnell so ein Best-of zusammenzuschneiden von einfach all diesen Teilen, die mir am lautesten schreien, dann...
Ja.
Ich habe es auch heute wieder gedacht, ich sollte wirklich einfach, sobald wir anhocken, einfach schon mal aufnehmen drücken.
Ja.
Schiss mit dann einfach an, den Teil zu finden, wo... ja, aus dem zusammenschneiden. Das war heute nämlich auch gut gewesen. Aber ja, wir reden... Letzte Woche haben wir ja über die besten, die grössten Technereignisse...
Nicht die besten Technereignisse, muss man sagen. So gut. Aber die grössten, ja.
Die Video oder die bewegendsten. Und jetzt reden wir über die besten Filme vom Jahr. Serien haben wir ja schon mal gehabt, obwohl jetzt nicht spezifisch für das Jahr, aber wir haben uns für Filme entschieden. Wie einfach habt ihr eure Liste zusammengebracht? Genau, ich sage nur, wir haben beschlossen, nicht eine gemeinsame zu machen, sondern je Top 3.
Genau, jeder hat seine eigene
Top 3. Schnell haben wir euch zusammen gehabt.
Ja, ich kann natürlich einfach über das Jahr gar nicht mal so viele Filme gesehen, wo das ja rausgekommen sind, weil ihr gesagt habt, man beschränkt sich sehr, sehr, sehr exakt auf 2021. Und ich noch viele Filme gesehen habe, die so gut Ende letztes Jahr waren. Und dann habe ich die aufgeschrieben, dann sind die alle plötzlich wieder rausgekommen. Aber ich kann meine zusammenbekommen, aber ich nehme an, es wird eine gewisse Redundanz geben. Hoffe ich zumindest.
Ich sehe nur eine. Aber
ja, vielleicht ist es
du, Luca, du hast sicher am meisten gesehen, Luca. Du logisch
ja.
Also unser
ja.
Aficionado.
Aficionado. Aficionado. Ja. Ich habe einige gesehen, aber ich muss sagen, Top 3 ist mir dann doch relativ einfach gefallen. Ja, irgendwie so die 3 Filme, wo... Ja, ich habe einfach wirklich überlegt, so bei welchen Filmen ich wirklich so in dem Sinn gehypt gesehen oder habe wirklich so gesagt, der Kollege, wow, den würde ich jetzt sehr gerne nochmal schauen, gehen wir den zusammen schauen oder so. Und bei welchen Filmen habe ich gefunden, es war okay, es hat Spass gemacht, aber ich muss jetzt nicht gerade wieder ins Kino rennen. Und da haben sich 3 relativ schnell eigentlich rauskristallisiert. Das hat's auch, für mich hat es jetzt einfacher gemacht, dass man uns auf 2021 beschränkt hat. Wenn man es jetzt irgendwie von den letzten 10 Jahren oder keine Ahnung was.
Ja, das ist viel schwieriger.
2021 ist mir jetzt nicht so schwer gefallen, muss ich sagen. Aber ich bin gespannt, was ihr so habt.
Ja, also eben ich. Ja, wir reden jetzt nachher. Für mich hat es jetzt zum Beispiel schon, für die, die ich gesehen habe, eben, weil ich schaue jetzt auch nicht hunderte Filme, so einen absolut mindblowing habe ich jetzt nicht. Mhm. Also, weißt, ich habe noch mal kurz ein paar Listen natürlich durchgeschaut, da habe ich einen vergessen und so. Und habe immerhin noch viele gesehen, wo ich finde, das klingt interessant, das habe ich nicht gesehen.
Okay, ja, also, ja klar. Ja, wahrscheinlich klar,
so Top 200 Filme vom Jahr.
Einfach, ja, ja, so die habe ich auch durchgeschaut, aber die gibt es natürlich eben auch wieder irgendwie, es ist halt immer so, Ende Jahr, dann sind die gar noch nicht rausgekommen im Kino oder kannst du ja gar noch nicht irgendwie nehmen, schauen oder runterladen und so. Ich glaube, dort gibt es noch zwei, drei, wo das ja rauskommen, die ich noch spannend fände. Aber noch nicht gekommen sind. Aber die können wir dann, ja, wenn wir nächstes Jahr wieder so eine Liste machen, tun wir einfach ab dem 15.12.2021 einen Film reinnehmen.
Ah, ja, stimmt, klar.
Matrix, ja, haben wir natürlich nicht.
Ja, drin. Matrix kannst du jetzt zum Beispiel nicht reinnehmen und so. Genau, und es gibt noch ein paar andere, wo wir
Matrix wir wird haben. Natürlich der beste Film vom Jahr sein. Das müssen wir gar nicht diskutieren. Wir
schon und der neue Spider-Man? Was ist mit dem?
Den neuen Spider-Man habe ich gestern gesehen. Also so viel kann ich schon wegnehmen. Er ist nicht in meiner Top 3 von diesem Jahr. Aber er ist
also hast du ihn mit berücksichtigt?
Ich habe ihn mit berücksichtigt. Okay. In meiner Liste.
Alright, spannend.
Ich habe gestern Abend habe ich meine Liste nochmal updated mit Spider-Man Far From Home. Spider-Man No Way Home. Und, aber er hat es nicht in die Top 3 geschafft. Good. Aber es war geil gewesen. Also, so viel zum Vorwegnehmen. Er ist wirklich geil. Also, gerade Spider-Man-Fans, oh mein Gott, sofort ins Kino rennen, der ist wirklich geil. Aber jetzt so für, ich sag mal, so eine Top 3 vom Jahr, nicht ganz gereicht, muss ich sagen. Nicht ganz. Ich muss auch zum Beispiel sagen, Shang-Chi. Scheiße, jetzt bin ich schon vorweggenommen. Shang-Chi ist auch nicht in meiner Top 3. Ist nur so ein Marvel-Film. Der war, glaube ich, mein Lieblings-Marvel-Film von diesem Jahr. Den habe ich wirklich irgendwie
nicht gespürt. Ich weiß sicher einen von dir. Aber schauen, ob ich richtig tippe. Ich habe vielleicht schon überlegt, ich könnte einfach, wenn es nicht von diesem Jahr wäre, ich hätte einen Top 3 nur Nicolas Cage-Film machen.
Das könnte man aber auch mal machen. Unsere Top 3 Nicolas Cage-Film.
Ich habe gerade wieder einen Trailer gesehen. Er spielt sich selber.
Ja.
Er spielt mit dem Mandalorian-Typ da. Wie heißt
der Schauspieler? Pedro Pascal.
Genau, mit dem zusammen. Mhm. Hey, wirklich, egal. also komm, ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir machen es so, dass wir die Reihen rumgehen, jeder bringt immer einen und wir fangen beim 3 an, oder?
Gut, ja.
Ja, ja, genau, das würde ich auch sagen. Machen 3-3-3-2-2-2-1-1-1.
Bin ich noch nicht sicher. Ich mache das im Restaurant. Wenn es zu mir kommt, muss ich entscheiden.
Ah, ich bin mir bei allen noch nicht sicher.
Oh nein, ich habe wirklich zwei sind gesetzt. Jetzt habe ich es noch das Durcheinander. Genau, zwei sind bei mir gesetzt, aber bei der Reihenfolge finde ich, ja, es ist mal doch, nein, ist gut. Doch, ich glaube, ich has. Okay, soll ich anfangen? Oder?
Ja, fang mal an.
Scheiße, jetzt habe ich aber genau das Falsche gemacht mit der Restaurantbestellung. Aber gut, jetzt ist es halt so, jetzt bin ich dran. Also komm doch, dann nehme ich den auf Platz 3. Ich glaube, ich habe auch im Podcast schon erzählt von dem, und zwar Werewolves Within. Den habe ich dort auf Platz 3. Das ist so ein bisschen Murder Mystery, und zwar so in dem Stil von Agatha Christie, also weißt du, das typische...
Knives Out und so.
Ja, ganz genau, oder? Es ist irgendein so verschneites Hinterkaff, ich glaube in den USA, also genau weiß ich es gar nicht, könnte auch Kanada sein. Und er ist ein Postbote, wird dort von einer so ein bisschen eingeführt, oder? Und überall hat es natürlich kuriose Figuren vom komischen Eigenbrödler, der dort in seiner verlassenen Schneehütte lebt und gerade direkt mit den Knarren rauskommt, sobald sie dort das Päckchen abliefern. Zu den was kennen die Barfrau, die mit dem flirtet und der lokalen Polizei und dem Bürgermeister und so. Einfach, es hat überall spezielle Persönlichkeiten und dann kommt es dann natürlich auch zum Mordfall und sie sind dann schlussendlich alle eingepfercht in das, ich glaube, in einer Bar oder so. Und dann geht es los mit den Beschuldigungen und die eine ist irgendwie, glaube eine Wissenschaftlerin, die geht dann gerade das Zeug analysieren und einfach alle sind verdächtig und es ist halt so ein klassischer, wo du eben auch immer deine Theorien machst.
Ja.
Und ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es jetzt aber einer ist, wo du wirklich kannst auf den Täter kommen. Also weißt du, rein mit den Hinweisen. Mhm. Natürlich kannst du es einfach mit Filmkenntnis sagen. Ich glaube, dich als Mutter sogar so tippt, weil es einfach dann, wenn jetzt das typische Ausschlussverfahren machst, dann wäre ich irgendwie, das wäre ein Filmklischee, dann könnte es der sein und so. Gibt aber so viele mittlerweile. Jedenfalls, ich habe es extrem unterhaltsam gefunden, mega coole Schauspieler, hast irgendwie so, also herzhaft gespielt und einfach, das ist auf eine Art ein simpler Film. Also der wird nie einen Oscar gewinnen, oder? Aber einfach solche gut blutig und so Murder Mystery mit dann, ich meine, es ist ja im Titel, oder? Mit etwas Übernatürlichem, wo du aber halt nicht weißt, ja eben, ja. Wie übernatürlich ist es wirklich, oder? Mhm. Aber dem Film traust du es zu. Und ja, wirklich, also ich als Werewolf für den. Übrigens witzig, ich habe noch den Regisseur nachgeschaut, den Josh Ruben. Ja. Und der hat auch noch einen anderen Film gemacht, der auch in dieser Top-Liste drin war. Plan B, wo ich mir nämlich noch überlegt habe, um noch zu schauen. Weil der so ein gutes Rating hat. Ja. Aber vielleicht kommt dann der. Nein, der passt ja auch nicht nächstes Jahr. Beleben. In dem Film muss ich auch. Aber ja, Werewolf Within. Irgendein, nichts.
Nein, aber es erinnert mich an das letzte Problem. Es ist ein österreichischer Fernsehkrimi, wo so Leute auch eingeschneit sind. Das ist mir jetzt ganz eng. Und der ist mir sehr geblieben. Und jetzt bin ich gerade geschaut, ob der schon das Jahr, ob der das Jahr rausgekommen ist. Ist er aber nicht. Er ist 2019 rausgekommen. Aber ist ein sehr guter Film.
Stimmt, ich weiß gar nicht, ob sie auch. Sind sie da auch eingeschneit? Ja, egal. Aber sie sind natürlich. Sie können auch nicht weg und so. Und das ist, aber er ist wirklich, weißt du, er ist so ein humorvoller. Aber dann nachher mit blutig, mit guten Jokes. Ich finde das super. Wirklich, das hat richtig Spass gemacht. 1,5 Stunden, super Unterhaltung. Das ist mein Platz 3. Das ist
geil.
Es ist, ich habe dort noch. Nein, ich sage jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht, mit was ich geschwankt habe. Natürlich. Sonst,
sonst kommt
kann man schon wieder ausschliessen, was nachher kommt.
Okay, ja, das ist natürlich klar.
Bei so Murder-Mystery-Film finde ich es. Einerseits immer geil, das Rätseln, wer es ist, aber andererseits auch, du weißt, es muss ja einer von den Charakteren sein, die man sieht. Also es ist wie so, zu viel wollte ich auch gar nicht versuchen zu rätseln, weil sonst tippe ich, die Chance, dass ich richtig tippe, ist relativ gross.
Weil du einfach auf alle tippst, oder?
Ja, eben irgendwie.
Irgendwann so an einem Punkt hast du immer das Gefühl, so, okay, ja, der ist es, nein, die ist es, nein, ja, genau, ist es, nein, die ist es.
Wenn es nicht der ist, dann der könnte es ja, auch noch sein. Oder die niemand erwartet, weißt, wo irgendwie so übertrieben unschuldig dargestellt wird, aber ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr on the nose, so, dann könnte es vielleicht doch, und dann hast du halt eben dann doch meistens irgendwie.
Aber kannst du Filme so schauen? Also weißt du, vor allem du, der so viele Filme schaust,
ja.
Kannst du das so abstellen?
Eben, das ist die Schwierigkeit. Das ist die Schwierigkeit. Es muss irgendwie huere gut. Also bei Knives Out habe ich mich zum Beispiel so an Daniel Craig ergötzt, so wie er spielt. Weißt du, Daniel Craig, kenne ich jetzt eher so von der ernsten Seite in dem Film, vor allem natürlich James Bond, ganz prägend, aber in dem Film, in Knives Out, weißt, ist er so schusselig irgendwie und ein bisschen so verstreut, aber gleichzeitig so genial und dann ein bisschen so oh ja und und ich habe das so geil gefunden, ich habe nicht genug von dem können bekommen, das hat mich dann tatsächlich abgelenkt davon, versuchen zu erraten, wer es jetzt von diesen Leuten ist, ich habe mich einfach können auf das einlassen. Das auf Knives Out habe ich unfassbar geil gefunden. Richtig geil.
Ich finde aber gerade dort funktioniert das zwar gut, das Versuchen herauszufinden, weil es ist so komplex und es hat so viel involviert, dass es eben eigentlich fast nicht möglich ist. Und dann finde ich es natürlich ein Teil vom Reiz, das herauszufinden. Mhm. In dem ist es ein bisschen. Werewolves Within ist es ein bisschen weniger. Also, es ist so aufgestellt, als wäre es so. Aber da geht es dann doch mehr um die Handlung und das Erlebte, weil eben, es sind glaube ich auch weniger Parteien, hätte ich jetzt gesagt, als jetzt im Knives Out. Und eben, weil es halt irgendwie so ein bisschen. Dann ist ja wirklich auch Mörder, die kommt die Polizei bei Knives Out untersucht den Fall. Und da ist es mehr so, es ist eine Notsituation, es werden Leute umgebracht, was machen wir? Dann ist es ein bisschen weniger so gewesen.
Einer aber eben, ist der Mörder. Und,
ja. Aber es ist geil. Wirklich. Ah, herrlich. Nein, das ist gut.
Für den gibt's ja auch.
Okay. Ja, es ist eine Game-Verfilmung.
Ich weiss es von den Werwolf zu denen, ist ja wie Werwölfe.
Ja, es ist aber eine Verfilmung von einem PlayStation VR-Game. Tatsächlich.
Ach, stimmt, ich glaube, das habe ich damals sogar irgendwie, das kommt mir bekannt
vor. Small Fact, ich bin das da noch schnell recherchieren. 2006, da ist das rausgekommen. Multiplayer VR für Oculus und so.
Ja, gut, ja,
aber eben, das ist eine Verfilmung von Werwölfen. Ja.
Geil.
Sozusagen, ja, eigentlich schon. Ja.
Also, wer macht weiter?
Luca, machst du? Ja. Ich den mit dem Menü am Schluss.
Also, machst du den Schluss? mein Platz 3 ist tatsächlich James Bond, No Time to Die.
James Pond.
Ja, James Pond. James Pond, No Time to Die. Ich glaube, ja, worum es geht, ist jetzt ist gerade James Bond.
Wer ist der James
Wer Bond? Wer ist das nochmal? Also, der James Bond ist ein britischer Geheimagent.
Ah, fuck.
Fangen wir so an. Nein, James Bond, No Time to Die, hat mir unglaublich gut gefallen. Den habe ich am Zürich Film Festival gesehen, eigentlich, also sozusagen an diesem Abend. Allerdings war die Pressevorführung eben nicht in Zürich, weil alle Zürcher Kinos ausgebucht sind, natürlich für das Zürich Film Festival, sondern in Spreitenbach. Im Bade, im IMAX. Aha. Also, ich habe noch nie
eine Pressevorführung. Heimvorteil.
Heimvorteil, natürlich. Heimvorteil. Ich habe noch nie eine Pressevorführung in einem IMAX-Kinosaal gehabt. Das war von dem her natürlich schon mal huere geil gewesen. Und ja, also ich spoilere jetzt da natürlich nicht, falls es immer noch Leute gibt, die den Film immer noch nicht gesehen haben. Aber
tatsächlich
hat mir wirklich gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, in diesem Film ist der Daniel Craig am meisten wirklich Schauspieler und nicht einfach eine Schablone für einen der ikonischsten Charakter der Filmgeschichte. Oder? Also, ich finde, Daniel Craig hat überhaupt sowieso als James Bond mega gut gemacht. Er ist vielleicht wirklich der, der am meisten ja, wirklich einen Charakter gespielt hat, mit Ecken und Kanten und wo sich auch entwickelt über die, jetzt muss ich gerade überlegen, dass ich keinen Scheiß sagen, 4 Filme?
5.
Glaube ich. Oder 5. Oder vergesse ich gerade einen. Anyway. Ja, er hat wirklich, also das Schweizer ist auch die James...
Nein, sorry. Nein, ist gut.
Also es ist auch wirklich das erste Mal gewesen, dass James Bond, dass nicht jeder Film für sich alleine steht, auch vorher mit Roger Moore und Pierce Brosnan und so, sind ja immer, jeder Film ist eigentlich mehr oder weniger für sich alleine gestanden und hat nicht aufeinander aufgebaut. Und beim Daniel Craig mit Casino Royale angefangen, haben sie das erste Mal ein bisschen wie einen roten Faden versucht, reinzubringen und das bei No Time to Die kommt alles zusammen und kommt alles zum Abschluss und der Charakter hat wirklich so wie eine Entwicklung gemacht. Und das finde ich einfach mega spannend. Es ist einfach, ja, James Bond ja, in der Neuzeit, so gehört sich das. Und in No Time to Die ist er tatsächlich wirklich der Daniel Craig als Schauspieler über sich hinausgewachsen. Hat sich für mich wirklich mega, mega bezahlt gemacht. Und abgesehen davon hat der Film sonst alles andere, was ein James Bond-Film auch noch ausmacht. Also jede Menge Action, Verfolgungsjagden, geile Gadgets, Waffen, Humor, also britisch. Ganz viel British English und so Zeugs. Also es ist einfach alles drin und ich habe das einen rundum richtig geilen James Bond Film gefunden. Vielleicht nicht mein Lieblings James Bond Film von Daniel Craig. Ich glaube, Casino Royale ist bei mir immer noch der, wo ich am meisten fühle, obwohl Skyfall auch geil ist. Aber No Time to Die ist definitiv auch ganz weit oben auf meiner Liste. Also für das Jahr definitiv aufs Treppli. Hat es bei mir gut gelangt.
Also, da habe ich auch noch, ja. Ich hatte auch noch Berücksichtigung gehabt, aber also bei mir ist es jetzt nicht drin. Aber mir ist es schon auch eng geworden. Ich habe überlegt gehabt, irgendwie den, weil ich habe den auch sehr unterhaltsam gefunden. Irgendwie hat es mir dann aber gleich ein bisschen das Besondere gefehlt. Einfach irgendwie für so eine Liste. Oder? Ich habe noch irgendwie so ein bisschen das Extra. Für mich war es einfach ein sehr guter James Bond gewesen, oder? Und aber eben schon auch... ist mir der ein bisschen lang vorgekommen. Einfach, er ist mir ein bisschen zu wenig rausgestochen. Aber ich finde auch, er war sehr gut gewesen. Also ich hatte einen guten Abschluss irgendwie für die Bond-Reihe. Und auch irgendwie... wieder so ein guter Agentenfilm gewesen. Wir hätten noch ein bisschen mehr Witz können drin haben. Aber gute Schauspieler, gute Entwicklungen und eben so ein gutes Climax. Und ja, stimmt, die mit der unlogischen, oder wo ich nicht rauskomme mit dieser blöden Huren Waffe, wo sie da irgendwie mit der Scheiß funktioniert hat. Ich glaube, ich habe es nachher mal nachgelesen, aber ich glaube, ich habe es schon vergessen. Aber der Bösewicht hat wieder irgendeine super Waffe, die er irgendwie einsetzt und ich habe dann nachher schon wieder vergessen. Oder irgendwie. Im Film habe ich einfach gefunden, ich komme behalten.
Aber das war noch oft James genau... Bond im Fall.
Ja, wirklich. Aber funktioniert jetzt die Waffe? Warum?
Ja. Aber wie fest muss man, die ersten Filme gesehen haben, damit man den kann irgendwie appreciate? Weil ich habe keinen Daniel Craig Bond gesehen.
Wirklich?
Nein.
Why gar fucking nicht. Not?
Ja, ich kann es nicht sagen. Ich weiß auch nicht. Ein lineares Fernsehen ist tot und so. Und irgendwie, und ich bin gar nicht so ein Bond-Fan irgendwie. Und ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja. Aber weißt du, ich meine, wenn man jetzt sagst, es ist so eine Serie, die er aufbaut und so, muss man dann irgendwie dort mal... Der Casino Royale hat mich noch ein bisschen Wunder genommen, aber der hat dann so einen Pokerboom ausgelöst, der mich hässlich gemacht hat, weil ich dort schon die ganze Zeit pokert habe. Und das hat nachher ja. Alle irgendwie haben angefangen zu pokern. Und dann hast du immer schlechte Gegner am Tisch gehabt, hast aber immer verloren, weil sie so naiv gespielt haben. Und so.
Dann haben wir sie angeschissen. Monkey Player, das haben wir denen doch, oder? Die Monkey Player, sagen wir denen doch. Die totale Anfänger, die nicht wissen, was sie machen und damit die Profis, die dich versuchen zu lesen, völlig durcheinander bringen, weil du einfach total unlogische Entscheidungen triffst und total unvorhersehbar wirst.
Voll, und die kannst halt eben nicht immer abziehen, oder? Ich kann nicht, weil ich mein Studium so ein bisschen halt mit Poker finanziert, das habe ich verdammt angeschissen. Aber ja, ich muss dem, glaube schon mal eine Chance geben. Jetzt, wo das abgeschlossen ist, kann man das ja bingen. Also außer der natürlich da vom Schweizer, eben der muss man aber nicht schauen. Ja. Was ist
der
das Quantum?
Ist der ist ein bisschen der Missraten. Ist ein bisschen armer sich auch gewesen. Mark Foster hat ja den sollen inszenieren und hat den Job übernommen. Genau dann ist der Autorenstreik in Hollywood losgegangen. Das ist, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war. Da haben ja wirklich praktisch alle Autoren in Hollywood die Arbeit niedergelegt und gesagt, wir werden zu wenig gut bezahlt für unsere Arbeit. Und da gibt es ja auch ganz viele Serien aus der Zeit, wo plötzlich nur noch eine halbe Staffel sind oder eine Staffel gar ganz ausgefallen ist. Also Lost und so zum Beispiel plötzlich nur noch eine Staffel statt 20 Episoden haben sie irgendwie 12 gehabt oder so. Und das hat ganz viele Produktionen betroffen, eben auch James Bond. Und Mark Foster ist da gestanden, ohne Drehbuchautor. Das Studio hat gesagt, ja, aber wir brauchen einen Film nächstes Jahr. Und dann haben sie halt einfach irgendetwas gemacht. Und eben, dann sehen wir mal, wie wichtig die Arbeit von einem Drehbuchautor ist. Das kann nicht einfach jeder machen.
Wer hat das gedacht?
Das ist eben dann auch rausgekommen, so ein selbstgares Drehbuch. Und der Mark Foster hat, ich weiß nicht, ob er das so im Nachhinein gesagt hat, um sich irgendwie ein bisschen das Gesicht zu wahren, er hat gesagt, ja, wenn wir nur so ein zerstückeltes Drehbuch hatten, hätte die Idee gehabt, das visuell auch so umzusetzen und alles so zerstückelte Action-Szenen zu filmen und mit Cuts und wirr und unübersichtlich, weil so ist ja auch das Drehbuch. Und das ist dann voll Meta, weißt du, und das ist super geil.
Also sprich, weil das Drehbuch schlecht war, haben wir gedacht, wir machen dann
schlechten Film. Ja, etwa so tönt es. Aber weißt du, das ist Meta, das ist geil und so. Aber
das ist so gut.
Weißt du, das ist
so clever.
Hat er nachher eigentlich je wieder einen Film gemacht, wo irgendetwas wurde?
Egal. Glaube ich. Also ja, nein, ich wüsste nicht im Fall.
Mark Forster, ja, der ist so ein bisschen das, der hat mich ja noch recht gefeiert. Der ist ja sogar.
Zeitlang hat er ein paar gute
gehabt. Kurz vor dem Oscar
gesehen. Auch mit dem. Mit dem Ding hat er mal einen guten gemacht, mit dem, wo da der Obi-Wan Kenobi gespielt hat.
Ewan McGregor.
Ja.
Ah, wirklich? Ah.
Der Zeitding.
Das ist einfach das Stranger Than Fiction, ist das der gewesen? Nein.
Nein,
das ist stimmt, der ist aber auch von ihm. Der ist mit dem anderen.
Will den habe ich sehr geil gefunden.
Ja.
James Bond, also nein, aber eben, du musst nicht, finde ich, jetzt unbedingt ihn sehen, weil ich habe zum Beispiel ausser im Gesicht all die Leute nicht mehr kennt. Das heißt, irgendwie, ja, stimmt, der ist mal vorgekommen. Okay. Aber irgendwie, dass es da um die Organisation geht, das ist ja alles so. Habe ich jetzt gefunden, so James Bond, da, die Superböse und das, ja, die sind jetzt halt so und dann erklären sie dir etwas, dann kommst du eh nicht raus. Also ich bin nicht raus
gekommen. Ja, also ich finde auch, also es ist nicht jetzt wie in einer Serie, wo du wirklich musst, aber ich sag mal, es geht schon, wenn du ein bisschen so Charaktere, wo etwa die mal wieder vorkommen, wenn sie auch reden, ja, wie sich das ausbaut, das profitiert schon, aber du wirst es auch so, würdest du jetzt No Time to Die, draus kommen, soweit man in einem James Bond. Also ich habe die Krankheit, dass ich oft bei James Bond Filmen einfach nicht draus komme. das ist
ja, so weil sie reisen dann auch irgendwie, plötzlich sind sie wieder irgendwo anders und ich frage mich jetzt, woher wissen sie, sind sie jetzt in der Karibik irgendwie und das ist, weil sie irgendwo in einem Satz einen Hinweis gestreut haben und ich wirklich finde damals so, shit, ich habe euch vor drei Ländern habe ich euch verloren.
Ja. Das ist ja genau so. Plötzlich also muss er irgendwie nach A, nach B und ich habe, irgendwo in der Unterhaltung hat er das erklärt, warum, aber es ist so schnell und so, ich habe gar nicht herausgekommen, warum. Also, okay,
das noch, habe ich ständig.
Du musst noch wissen, welche Klimazone das besagt. Der Land oder der besagte Ort.
Ja, genau.
Also, dann bin ich dran. He?
Jawohl.
Und zwar haue ich euch da schon das erste Mal meine Artsy-Fartsy-Doku-Kühlen um die Ohren. Dritter Platz.
Nichts anderes erwartet.
Auf dem dritten Platz habe ich einen Film von der Jessica King, den Ascension heisst der. Und es ist ein Doc-Film über so den Aufstieg oder den Traum vom Aufstieg in China. Also, es fängt so an mit Arbeiter, also wirklich so Fließbandarbeiter, geht dann auf so, in so weirde so Batterien für so Livestreamer, die irgendwelche Sachen verkaufen. Das ist wirklich sehr absurd. Und dann also am Management-Seminar und dann, wie dass man sich so westlich verhaltet, oder? Wenn man dann den Chinesen lernt mit Messer und Gabel essen und auch so, es gibt also ein Butler-Seminar, wo es filmt und der Film ist gigantisch gefilmt, also es ist wirklich insane geile Aufnahmen, auch sehr, so ein bisschen Also eben, es zeigt einfach das Kino, wie es halt ist, immer mit festen Kameraeinstellungen, immer sehr schön inszeniert so. Teilweise auch halt so mit abgeschnittenen Köpfen und alles so ein bisschen anonym macht und so, aber es ist wunderbar opulent und so eine Aufnahme von wie absurd eigentlich das China ist. Weißt du, so, es fängt an mit einer Einstellung, wo du siehst auf einem fetten Screen, wie ein Fußgängerübergang gefilmt wird. Also gerade der, wo du vorne dran stehst und immer wieder Leute rausgenommen werden mit so einem schwarzen Balken, so am Pranger gestellt werden und so. Also weißt du, die huren Absurdität und so, was aber real ist. So.
Das ist wirklich huere geil. Ja. Ne? Ich habe den Trailer sagen. Genau.
Und dann so Drohnenaufnahmen von diesen riesen Pools, weißt du, so die Dinge. Es sind immer wieder die Pools werden eingeblendet und so die Wasserbahnen und Aquarien und so. Also visuell grandios gestaltet. Er ist natürlich nicht der schnellste Film, aber er geht dann nur 1,5 Stunden. Also von dem her voll easy. Und du bekommst halt wirklich so eine Einsicht, die so zwischen erschrecken, aber auch sehr amüsant, wenn es dann irgendwie so erklärt, dass das sind Glocken, wo Europäer bediensteten die Leute und so, die haben so ein Bild von Europa, dass dann jeder so ein Glöckli hat und ein Butler läutet und so, bizarr, so, weißt
du? In Europa macht man das so.
In Europa macht man das so. Und so ihre Traum, so ein bisschen, weißt du, und dann redet sie darüber, ja, sie würden...
Haben die das nicht?
Nein. würde gerne mal in die USA und obwohl der Handelskrieg jetzt ist und so und dann es ist ja und es ist natürlich gar nie aus dem Off kommentiert, sondern es sind nur einfach die Diskussionen von den Chinesen.
Okay.
Also es hat nicht nur es fängt wirklich sehr, also der Film hat mich irgendwie das Jahr recht so beschäftigt, aber weil er so ein bisschen zwischen nicht bloßstellen eben überhaupt nicht. Das ist recht irgendwie verreckt, aber so ein bisschen so, es ist erschrecken, aber es ist halt so, wenn du so viele Leute hast, oder? Ich meine, du siehst die Fließbandarbeiterinnen, die irgendwie, sie machen da Spray, einfach so Spray, weißt du, und da muss eine, muss einfach nur die Kappe von dem Spray den ganzen Tag drauf tun und so, oder? Und dann kommen sie von dort raus quasi, wenn du so willst, und tun sich weiterbilden. Also Bodybuilder-Ausbildung, was so völlig absurd ist und so. Es ist recht, also sehr, sehr ein empfehlenswerter Film, und so für einen Doc-Film von der Machart her liebe ich so Film. Es gibt viele, so Szene, wo einfach dann gar nichts gesprochen wird, aber von der Aufnahme her liebe ich es sehr. Und Ascension, ja, ist ein Film, wo mir dann wieder aufgefallen ist, wo ich auch wieder eine Liste bin, wo ich so die Liste durch bin, ah, oh, shit, ja, der ist super geil.
Aber das ist echt es zeigt auf eine Art wie ein Querschnitt einfach.
Genau, so also es ist gerade eigentlich so der Aufstieg, wie sich ein Chines das eigentlich würde ich vorstellen, vom Fließband zum so ein bisschen Social Media Verkäufer unter seinen Freunden, weißt, wo er dann irgendwie nur so Putztüchle muss verkaufen und aber so geschult wird, knallhart, und dann irgendwie zum Bodyguard, zum Butler, zum nachher irgendwie Manager. So. Aber natürlich sind immer
andere Leute.
Du musst ihn abladen. Du kannst ihn leider nur abladen. Das gibt ihn auch nur in 720p. Aber kann man sich
gönnen. Das sieht sehr, sehr spannend aus.
Ja. Wahnsinnig. Ja, das vor allem Bilder. Ich habe Bilder vorher angeschaut. Also die wirklich so geile Luftaufnahmen von diesen huren vielen Velos, die sie irgendwo einsammeln.
Ja,
und so.
Du kommst auch nicht richtig draus, weil es erklärt dir natürlich auch nichts. Oder? Du musst am Schluss so ein bisschen dein eigenes Bild von dem Ganzen machen, was jetzt da gerade passiert. Weil rein aus den Dialogen kommst du logischerweise nicht dahinter. Also es ist schon stringent und so, aber
ja.
Wirklich ein wunderbarer Film.
Ein Kommentar auf YouTube unter dem Trailer ist «A Dystopian Nightmare».
Ja, es ist wirklich so ein bisschen, aber es ist dann... Nightmare ist vielleicht schon gerade falsch. Es ist halt einfach, wir kennen das nicht und darum ist es für uns nicht wirklich greifbar so. Aber ich meine, natürlich, es fängt hart an mit dem Fußgängerstreifen, wo einfach die Leute einfach so in Prangen gestellt werden. Das ist einfach ganz normal, oder? aber trotzdem ist es so ein Traum, da irgendwie sich gut zu schaffen und so. Und sie sind dann nachher irgendwie, weißt du, lernen zu lächeln und so. Es ist so weird, Mann.
Es ist schon, aber. So weird, ja.
Oh, und es müssen halt so viele Leute sind, oder? Das könnte nicht alle gewinnen. Also. Aber wirklich ein sehr empfehlenswerter Film. Ich glaube, viel für deine Frau sowieso. Sie ist ja da, hat Chinesische, was Sinologie studiert und so. Ist sicher noch spannend.
Ja, also sie, genau,
doktoriert. Tatsächlich. Kann man sich geben. Und wäre wahrscheinlich auf der Leinwand noch viel geiler als irgendwie im Fernsehen. Ich kann es
noch im Fernsehen. Ja. Du könntest schauen, wenn du Paramount Plus hast.
Gibt es das bei uns schon?
Noch nicht.
Einer von diesen Millionen.
Es wird aber nächstes Jahr kommen.
Also?
So scheint es. Aber es gibt es noch nicht, aber es kommt nächstes Jahr.
Ich kann mir vorstellen, dass der wahrscheinlich dann auch irgendwie für die Oscars nominiert wird oder so. Wobei vielleicht dann auch nicht.
In 4K?
In 4K? Ah, ja, 4K. Dann muss ich Paramount Plus Probeabo machen und nochmal irgendwie einen neuen Fernseher kaufen.
Der wirkt schon prädestiniert für eine gute Qualität, weil der Trailer hat super schön ausgesehen.
Gell? Das wäre mega schade, irgendwie so 720p Qualität.
Ja, es ist ein bisschen schade. Tatsächlich, aber ich kann auf dem iPad schauen oder so. Nein, auf dem Fernseher.
Ascension.
Ascension auf meinem Fernseher hat sowieso nur 1080. Ascension Miss Nummer 3. Gut, Phil.
Okay, dann von einer Qualität zu der nächsten ganz hohen Qualität.
Hund!
Ich habe Fear Street. Und ich könnte jetzt eigentlich einen Simon machen und einfach die ganze Trilogie. Die sind ja alle drei, das war so eine Netflix-Serie, es ist eine Horrorserie, wo ich einen Podcast auch von der erzählt habe. Und sie heißen Part 1, 2, 3. Und sie fangen an, ich glaube, der erste ist in der heutigen Zeit, der zweite ist 1978. Ich glaube, der erste ist in der heutigen Zeit.
Sag nochmal den Namen, ich glaube, ich habe die vorher.
Fear. Also genau, Fear wie Angst. Fear Street. Und jetzt muss ich es auch wirklich schon schauen.
Aber das sind drei Filme, die das Jahr rausgekommen sind, oder wie? Oder?
Ja, genau, die sind wirklich alle in Wochentakt oder so, sind die
rausgekommen. Ah, aber dann könnte ich ja eigentlich auch den Beatles-Doku vom Peter Jackson nehmen, das ist ja dann fast ein Miniserie. Das ist fast cheaten!
Du kannst jetzt nicht mehr anpassen!
Aber es sind ja alles Einzelfilme, oder? Die drei.
Ja, genau. Der erste ist 1994, das war nicht die heutige Zeit. Ja. Der erste hat 1994 gespielt, der zweite, sie heissen dann immer so wie das Jahr 1978 und der letzte ist 1666. Und es ist logischerweise eine zusammenhängende Geschichte und das ist so ein. Das Geile ist eben, es tut die jeweiligen Horror-Klischees von diesen Horrorfilmen aus dieser Zeit dann wiedergeben und das umsetzen. Und es ist einfach. Am Anfang weisst du nichts. Du weisst, es ist irgendein Skaff. Ich weiss gar nicht, wie es geheissen hat. Und das hat wirklich der eine Name, heißt, glaube ich, Shady Town oder so. Also weißt du, die sind wie gespalten, die Stadt. Oder? Es gibt die Guten und die Schlechten. Und die im schlechten Teil aufwachen, die haben auch ständig Streit miteinander, weil verschiedene Sportteams. Und eben, du hast das Leben gerade verloren, wenn du aus dem falschen Ort kommst. Oder wenn du das, ich glaube, es heisst wirklich Shady. Mhm. Weiß ich auch nicht, Shady Acres oder
Shady
so.
Shady Town.
Und wenn du aus der Mecke kommst, dann ist es eh verloren. Und die haben das auch alles Gefühl. Es ist wirklich so, sie fühlen sich dann so benachteiligt, weil ich habe keine Chance gehabt, darum habe ich jetzt einen scheiß Job, weil ich komme von dort. Und dann fängt irgendwie so eine Morzerie halt an mit irgendwelchen, so komische Serienkiller, also weißt du, wirklich so Fear-mäßig, oder? Also weißt du, Scream-mäßig, sorry. Mit so Masken und Axtmörder und es gibt dann auch mehr als einen und du fragst dich immer, was ist da dahinter? Und dann, glaubst du, im ersten Teil kristallisiert sich irgendwie raus, weil sie sagen auch, sie sind ja in einer Gottscheiße, weil da herrscht halt ein Fluch über die Stadt, beziehungsweise über den einen Teil. Sie sind einfach verflucht, weil vor 1666 oder so mal irgend so eine Hex irgendwie irgendeinen Scheiß gemacht hat und die ist eben aus der einen Ecke gekommen und seither sind die alle verflucht. Und dann geht die Geschichte eigentlich zurück, oder? In den zweiten und im dritten Teil mit den gleichen Schauspielern. Und sie sind dann halt einfach andere Rollen dort, oder? Oder sie spielen sozusagen wie ihre Vorfahren, oder? Und ich habe es wirklich geil gefunden. Ich wüsste jetzt, wenn ich jetzt einen aussuchen müsste, das ist noch schwierig. Ich glaube, ich habe wirklich all gut gefunden. Ich kann es gar nicht sagen, weil der 78er, der Mittler, der hat halt die 80er Jahre, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Ja, mehr Friday the 13th eigentlich. So das Camp halt, oder am See, wo das Gemetzel losgeht. Und 1994, der ist halt mehr wie Scream, orientiert sich ein bisschen an dem. Und dann 1666 ist wie so einer von diesen. Von denen gibt es auch ein paar, so die komischen Horrorfilme aus den christlichen Zeiten irgendwie. Ja,
The Witch und so, oder?
Ja, genau. Es ist wirklich das Gott sich in das rein, was natürlich wieder irgendwelche komischen, fundamentalistischen Christen hat, obwohl dort sind es keine Fundis, sind ja alle so. Ja. Aber Und dann erfährst du dann irgendwie, was der Fluch ist davon. Ich habe wirklich, es ist erstens ein Querdor, also eine interessante Geschichte. Ich meine, ich habe wirklich noch jede Woche den Film geschaut. Und so Horror angefressen bin ich jetzt auch nicht mehr, oder? Ich schaue schon gerne mal einen Horrorfilm, aber dann da wirklich 3 Wochen nacheinander immer wieder einen geschaut. Aber es ist einfach so, ja, sehr spannend gewesen, gut gruselig, easy, brutal. Also eben, da spritzt es gut.
Okay.
Ah, okay. Also ist so ein bisschen, aber auch so ja. Splatter, also noch ein bisschen Splatter-Comedy, genau, so nicht.
Ja, ja, also ist definitiv ein Splatter-Film. Ich habe ihn jetzt schon wieder nicht mehr so im Kopf, aber der ist definitiv blutig.
Also mehr so ein bisschen, wie heisst es, Bad Taste und irgendwie...
Ja, vielleicht nicht so extrem, aber es ist schon, genau, also da werden schon Köpfe getatscht und es stirben viele. Also eben, es hat viele Leute und viele sterben. Und, ja.
Also geil. Also,
ja. Ich habe auch gerade meinen Kommentar. Also, oh, geil. Oh, Köpfe werden vertatscht. Okay, das könnte etwas für mich sein.
Ich sehe da vor allem gerade die das gemacht hat, die Lee Janiak, die hat auch Scream, ich glaube, Zerie. Ich nehme jetzt mal an, weil 2015 bis 2016 müsste es Serie sein, oder? Gibt doch dann, ja, oder? Ich glaube, das ist ja, die Fernsehserie hat sogar viel gemacht.
Und aber ist dann jeder Film ein bisschen anders gefilmt? Auch und so, von der Aufmachung her, oder wie?
Ja, er hat natürlich schon optisch, kommt er so daher, oder? Also, weil der 1978 kommt dann halt wirklich so daher, wie wenn du jetzt würdest Freitag den 13. schauen. Ja. So das typische Ende 70er-Jahre und der 94er, der ist wirkt ein bisschen modern, der wirkt modern, aber auch nicht hochglanz wie heute, sondern halt, ich finde schon, sie haben es recht gut angebracht, das Visuelle, ja. So schnittmäßig und so, habe ich es jetzt wirklich nicht im Kopf, aber visuell sicher und 1966 auch, oder? Der ist
dann hat noch so der 78 noch so ein bisschen auf die Italo-Horror-Leute, Anspielungen und so, oder? Wahrscheinlich.
Und der Sound natürlich ist also im 94er natürlich, da kommen auch all die Pops, also die Songs aus der Zeit und im 78er glaube ich auch. Der Soundtrack weiss ich, der war mir noch gewesen. Der war recht geil gewesen. Also ich habe, wenn ich jetzt nur einen müsste nehmen, dann nehmt ihr vielleicht irgendwie ein 2, einfach weil ich finde, Horrorfilm aus der, das ist schon so um die 80er rum, finde ich echt die beste Zeit gewesen für Horrorfilm. Aber die Auflösung ist halt geil, weil die geht dann eigentlich ein bisschen durch alle Zeiten ein bisschen, weil sie natürlich dann alle Fäden zusammenführt, oder? Dann nimmt sie es aus allen Teilen und endet dann aber im Neuesten, wo es dann irgendwie, wie es noch weitergeht. Fear Street Part 1 bis 3 und die geht auf Netflix. Die sind sehr geil.
Das ist jetzt schon, dass du bescheissest bei dem Ding.
dich schießt einfach an, dass es du nicht machst.
Ja, dann hätte ich eben schon Beatles-Serie genommen, aber es ist eine Miniseries und das sind doch 3 einzelne Filme und es stimmt, ist ja gleich.
Okay. Hart im Graubereich, aber immer noch drinnen.
Im Graubereich, aber wir lassen es durchgehen.
Gut. Ich lasse jetzt auch den Trailer noch laufen, aber du kannst ja schon mal anfangen mit dem...
Mit dem nächsten?
Der Lukas ist
ja. Ja, genau. Mein Platz 2 ist The Last Duel von Ridley Scott. Der ist im Oktober rausgekommen und hat für mich viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Leider, weil es ist einfach... Ich habe von Chris Tuckman ein recht gutes Video. Ich und Deutsch. Egal. Der Chris Tuckman hat auf YouTube wirklich ein geiles Video darüber gemacht, so, mit dem Titel Warum machen sie Filme nicht mehr so wie früher? Und er hat viele gute Argumente gebracht, sehr viele nachvollziehbare Argumente und halt auch ein bisschen so den Appell an die Leute, hey Leute, wenn ihr, also weißt du, man sagt immer so, der Film wie der oder der, das macht man heute gar nicht mehr, heute ist alles Marvel, Superhelden, heute ist alles eine Serie und Zeugs und Sachen. Und es gibt wie quasi den 70, 80 Millionen Budgetfilm, wo du sagst, das ist ein anständiges Budget, das ist nicht wenig, aber es ist auch nicht 200 Millionen Actionspektakel, oder? Es ist so ein bisschen so ein Sweet Spot, den gibt es heute fast nicht mehr, weil Es spielt sich einfach das Geld nicht mehr wirklich ein und es ist wie zu viel Risiko. Also du machst entweder irgendwie 10 Millionen wirklich so, oder 5 Millionen ganz, ganz günstig oder dann 200 Millionen und haust gerade mit der Kühle drauf. Aber so das Zwischendrin, das gibt es irgendwie wie fast nicht mehr, weil das geht auf Streamingdienste höchstens und nicht ins Kino. Und gerade wegen des Streamingdienst gibt es auch keine DVD-Verkäufe mehr. Da haben viele Kinos damals auch, oder viele Studios haben einen Film für 70, 80 Millionen produziert. Genau gewusst, das wird im Kino nicht wieder eingespielt werden, aber nachher mit den DVD-Verkäufen dafür. Und weil es das nicht mehr gibt, gibt es halt auch die Art von Filmen nicht. Und The Last Duel ist genau so ein Film, wo eben, ich sag mal so 70, 80 Millionen Budget hat, aber einfach eine gute Geschichte erzählt. Und jetzt nicht irgendwie Superhelden, keine Ahnung was ist, sondern einfach eine gute Geschichte. Es geht um, es fängt eigentlich an mit der Geschichte, wo zwei Waffenbrüder im Frankreich von 1380, die zwei sind eigentlich ja, wirklich dicke Bros, haben schon so manchen Krieg zusammen erlebt und überlebt. Oder? Das ist natürlich eine brutale Zeit damals, aber sie entfremdet sich immer mehr. Der eine steigt quasi auf in der Gunst von der High Society, der andere gilt, also der Matt Damon. Also die zwei Hauptdarsteller sind Matt Damon und Adam Driver. Der Adam Driver ist der, der so aufsteigt und der ja auch Frauenheld ist. Und der andere, der Matt Damon, ist ein bisschen so der Aufbrausende, der, der ein bisschen ein Hitzkopf ist und darum auch überall ein bisschen aneckt und nicht so aufsteigt. Und so entwickelt sich ein bisschen eine ungesunde Beziehung zwischen diesen beiden. Aber der Matt Damon, sein Charakter, der findet irgendwann mal gleich eine gute Frau, die ihn liebt und sie haben ein gutes Leben. Und dann passiert das Undenkbare, der Adam Driver, der vergewaltigt die Frau, gespielt von der Jodie Comer. Und sagt natürlich, nein, das war alles Einverständnis gewesen. Also sie hat eigentlich ihren Mann betrogen und sie sagt, nein, ich bin vergewaltigt worden. Und so entsteht sozusagen der erste MeToo-Fall vom Mittelalter. Und das basiert tatsächlich auch auf wahre Geschichte. Warum heisst «The Last Duel» der Film? Das letzte Duell, weil das ist tatsächlich historisch belegt, dass das letzte Mal war in der Geschichte von Frankreich, dass das Gerichtsverfahren sozusagen mit einem Schiedsrichter oder mit einem Göttergericht ausgefochten wurde. Was heisst das? Wenn irgendwie eine Partei findet, ja, das Gericht, das Recht wird mir nicht recht geben oder das Gesetz wird mir nicht recht geben, aber ich beharre gleich darauf, dass ich recht habe, also verlange ich ein Duell auf Leben und Tod. Und Gott wird entscheiden, wer wirklich die Wahrheit sagt. Und wer gönnt, ist natürlich der, der die Wahrheit sagt. So, und darum gibt es das letzte Duell. Darum, wo es darum geht, sagt die Frau, die Jodie Comer, die Wahrheit oder ist sie vergewaltigt worden? Der Film von Ridley Scott ist dahingehend sehr clever gemacht, dass er eigentlich die Geschichte dreimal erzählt. Dreimal aus unterschiedlichen Perspektiven. Einmal aus Matt Damon seiner Perspektive, einmal aus Adam Driver seiner Perspektive, einmal aus Jodie Comer ihrer Perspektive. Jedes Mal fängt es an mit «Die Wahrheit aus Sicht von». Und das ist mega geil, weil jedes Mal ist die Geschichte auch leicht anders. Also es ist in den Details immer ein bisschen anders. Mal hat der das gesagt, mal hat es in der Version hat der andere das gesagt. In einer Version ist es so, ja, wir haben gestritten, aber ich bin besonnen gewesen und habe die richtigen Worte im richtigen Moment gefunden. Und das ist dann genauso dargestellt. Und in der anderen Seite der Geschichte ist er einfach so, Arschloch, so, und dann voll ausgerastet. Und so hast du wirklich, kannst du dir selber als Zuschauer versuchen, ein bisschen so die Wahrheit eben irgendwo da zusammen. Weil es ist ja immer die Wahrheit aus Sicht von dem oder der Figur. Und du kannst irgendwie versuchen, herauszufinden, was ist echt die, also was ist realistisch, was nicht. Und ja, also so hast du auch nie etwas mitzudenken. Es ist nicht einfach dreimal die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive, sondern sie wird tatsächlich auch ein bisschen anders erzählt und es bleibt damit auch ein bisschen unvorhersehbar. Und ja, also ich habe da wirklich mega cool gefunden, auch sonst eine mega wichtige Geschichte, wo es halt auch um ein Leidungsthema geht, nämlich um die Rolle der Frau in einer männerbeherrschten Gesellschaft, ja, wo wir auch bei unserem Podcast mehr als genug oft thematisieren. Ja, damals natürlich noch genauso aktuell wie heute. Und ja, also wirklich, so Film sollte es viel mehr geben. Und zum Zurück auf den Appell von Chris Tuckman kommen, ist, wenn ihr mehr so Filme wollt, dann geht ihr auch im Kino schauen und ladet sie nicht ab. Oder ja, dann nicht Internet, geht sie ins Kino schauen, damit Filmstudios Signal bekommen, wir wollen so Filme, wir wollen mehr so Filme und wir wollen die im Kino schauen. Sonst werden die einfach nicht mehr gemacht.
Ich schaue gerade, wenn er im Kino ist.
Ja.
Ja, nein.
Gut, aber heutzutage gibt es schon einfach auch viel in dem Budget, was halt einfach für Streaming machen.
Ja,
und dann, die sind ja dann nicht unbedingt.
Also sie wandern eben wirklich ein bisschen im Streaming-Bereich ab, aber oder werden gerade von Anfang an für Streaming konzipiert. Ich weiß jetzt nicht, wie Netflix das macht, aber so Kino, weißt du, so Filmstudios, die das wirklich fürs Kino produzieren, dass du so einen Film wie The Last Duel, auch von den Bildern her, ist natürlich Ridley Scott, kennt man ja auch für seine Bildwelt. Und das gehört für mich einfach auf eine grosse Leinwand und nicht daheim.
Nein, klar. Ich sage nur, die heutzutage wird, das ist ja auf eine Art auch schon das Geile, oder? Dass du halt die Qualität von diesen Filmen mit diesen Regisseuren halt auch direkt für Streaming bekommst, weil hey, du bist Kino ist jetzt halt nicht mehr allen gleich wichtig, oder? Und schlussendlich
geht es auch darum,
dass du gute Filme bekommst mit geilen Bildern, oder? Aber logisch, der Trailer hat er dann mal schick ausgesehen. Ja, The Last Duel.
Würde ich da gerne mal nachschauen, genau.
So. Ja, same.
Ja, also bin ich dran. He?
Simonski,
ja. Also ich kann das gleiche Problem wie auch allen. Ich kann entscheiden, welches ich auf den ersten, welches ich auf den zweiten nehme. Aber ich nehme auf den zweiten The Power of the Dog von wem ist es? Jane Campion. Ist auf Netflix gekommen. Letzthin mit dem Benedict Cumberbatch. Ah, spielt 19.
Das ist, so nett, ist das nicht so ein Oscar-Film?
Ist. Ja, das kann man schon. Also, kann schon Oscar sein. Ja, ja, es ist. Ja, ja, manchmal ist es gut möglich, dass der natürlich irgendwie da. Ja, das ist sehr gut möglich. Aber es ist nicht so ein Oscar-Film, muss man sagen. Aber ihr wisst ja, ich muss immer noch einen Coming-of-Age-Film reinnehmen. Und das ist jetzt der. Das ist mein Faible für Coming-of-Age, ist ungebrochen. Spielt im 1925 Montana. Also aber alles dreht in Neuseeland, weil es ist ein neuseeländische Regisseurin. eben der Benedict Cumberbatch ist so der griesgrämig, so ein Farmer, wo sein grosses Vorbild ist gestorben. So. Und er spielt sehr viel und der wohnt mit seinem Bruder auf so einer Farm, dort eben in der Montana. Sie sind quasi die Familienoberhäupter dort und dann nachher holt der Bruder eine Frau rein, die einen Sohn hat, heiratet die und dann nachher, er kommt überhaupt nicht klar mit dem Ganzen. Und ohne jetzt da irgendwie gross zu spoilern, eben, es wird dann, er freundet sich dann doch irgendwie mit dem Sohn dann auch an und so und es ist halt ein auch ein sehr langsamer Film. Aber so wirklich, ich finde es einfach, es ist auch wieder sehr bildgewaltig so, huere krasse Bilder, wo das Montana quasi nachgestellt hat. Und der Benedict Cumberbatch finde ich halt einfach ein geiler Schauspieler und er spielt das huere krass, das ein bisschen, zwar liebenswert zu einem Teil, aber ein verdammtes Arschloch dort. Kirsten Dunst spielt ja irgendwie die Frau, die ich auch sehr coolen Auftritt finde. Weil ich glaube auch, sie hat sich mega weiterentwickelt, also von so diesen ersten, wo ist sie? Bei Spider-Man, oder?
Ja, genau.
Und vor allem der Bub, der Cody Smith McPhee und so, das ist halt so mega der Aussenseiter und er will go studieren, Medizin studieren und eben wahrscheinlich homosexuell, aber es wird nie so explizit logischerweise gesagt, aber es gibt sehr viele so Hints. Also es ist schon manchmal auch so ein bisschen zu durchschaubar. Weißt du, wenn er dann anfängt, irgendwie so Papierblumen basteln und der Benedict Cumberbatch macht sie dann kaputt und sagt so Man up und so. Aber ich finde es trotzdem sehr einen schönen Film, sehr schön gemacht, von der Aufnahme her, von der schauspielerischen Leistung und auch von der ganzen Erzählung her. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler Film, wo man am Schluss dann eben vielleicht doch noch ein Tränchen könnte verdrücken. Je nachdem.
Aber insgesamt ist es ein Drama, oder?
Absolutes Drama. Absolutes Drama. Okay. Also es ist wirklich, ja. Es ist höchst dramatisch. Ja. Und es geht, also es hat null Comedy drin. Wirklich null. aber trotzdem irgendwie... ja, aber du hast schon recht. Also es könnte so ein bisschen... Es ist so ein bisschen «There will be blood», kommt mir am nächsten so in den Sinn. Auch wenn es ganz ein anderer Film ist, aber... So ein bisschen, spielt auch so ein bisschen in dieser Zeit, oder? Es ist 1925 und so, aber so auf dem Land und irgendwie, es hat zwar irgendwo eine Stadt in der Nähe und so und sie haben schon ein Auto, aber es ist alles so noch ein bisschen Western, weißt du, aber langsam vorbei und Montana ist wirklich ein Shithole und so recht, ich habe wieder mal richtig Freude gehabt, so einen Film zu schauen irgendwie. Und darum habe ich den auf die Liste genommen und ist eine Empfehlung für euch alle, die ihn noch nicht gesehen haben.
Netflix steht auf.
Ja, das ist so, eben, der hat einfach genauso gewirkt wie so einen. Gibt es ja so oft, oder?
Es gibt so Oscar-Grabber, aber ich finde jetzt den nicht so. Also, weißt du, da müsste ich noch ein bisschen mehr Ami und noch ein bisschen mehr Happy End und so. Da müsste noch viel mehr so, ein bisschen so das Zeug rein, damit das nachher so ein Oscar-Grabber wird.
Ein bisschen wie. Ich sag mal, 12 Years a Slave. Also weißt du, so, es ist sowieso, es ist gut gespielt, gut gefilmt, gut gemacht, eine gute Story, aber es geht nie wirklich Risiken ein. Also es wird nie richtig, es wird hässlich, aber nie richtig, richtig hässlich.
Okay. Ich weiß nicht, ich habe 12 Years a Slave nicht gesehen, aber es ist ein bisschen schwierig. Es wird auch nie explizit, aber es ist alles sehr homoerotisch und so. Es ist recht verreckt.
Ja.
Es ist irgendwie noch geil. Also ich weiß nicht. Ich finde ihn eben nicht so Ami-mäßig genau. Mhm. man muss ja auch nicht irgendwie explizit, jetzt bin ich da ein bisschen unscharf, aber für die, die das Video schauen, aber man muss auch nicht immer eben wahnsinnig explizit sein. Ich meine, das beste Beispiel ist irgendwie das weiße Band oder so, die am meisten in Huren reinstresst, obwohl nie etwas gesehen ist und so. Und das ist so ein bisschen, er ist schon, der Soundtrack ist auch sehr so ein bisschen, nur mit Gitarren, akustisch und so, und das, es psycht die alles so ein bisschen rein. Weil der Typ einfach auch so ein Arschloch ist und so. Aber es ist nie irgendwie, er macht einfach Psychoterror, so auch gegenüber dieser Frau und so. Und ist am Schluss ist er eben dann aber trotzdem irgendwie, gibt es sowieso einen Switch, wo zum ersten Mal, er erkennt sich dann wie so ein bisschen selber wieder in dem Sohn innen und so. Ohne jetzt wirklich zu fest zu spoilern. Ja. Das habe ich recht eine schön verzerrte Geschichte gefunden, die höchst dramatisch ist und halt in einem Setting spielt, wo ich auch so, ja, man muss, das ist kein Film für verkatert am Sonntagnachmittag auf keinen Fall. Da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und parat sein dafür. Aber finden sie gut. Also, ja, genau. Wie heisst er? The Power of the Dog. Ich kann das immer verwechseln mit The Power of the Dog.
Ich habe im Fall noch, den habe ich nicht gesehen, aber weil wir es gerade von Western haben, aber wer noch einen Western-Tipp will, Old Henry, der ist auch in dem Jahr rausgekommen, der soll sensationell sein.
Ja, habe ich auch schon gehört. Ja, der ist super. Ja.
Old Henry.
Das ist noch ein bisschen mehr Action, ja. Aber der soll auch, also wirklich, wenn er jetzt gerade einen guten Western
sucht. Nein, also geschossen wird nie. Es sind einfach Cowboys, eben. Oder? Und mit Betonung auf Boys so auch sehr oft. Also es ist wirklich, es hat so ein bisschen, weil es halt wirklich um Homosexualität geht in einer Zeit, auch wieder etwas, wo man eigentlich nicht aussprechen hat können in dieser Zeit, wie vorne bei dem Last Duel so, oder wo nicht so ein Thema war, ist eben, dort ist halt Homosexualität, wo aber sehr so ein bisschen dann immer weniger subtil so ein bisschen reinkommt, aber immer sehr subtil ist so. Ja, das ist wirklich, schauen wir mal, hat mich begeistert.
Gut. Cool. Das ist
meine Nummer 2.
Top 2.
Sehr schön. Sonst noch einen anderen Western-Tipp auf Netflix, News of the World mit dem Tom Hanks.
Ah, nein, ist der auf Netflix, News of the World?
Ist auf Netflix,
Ah, okay, da habe ich auch immer noch nicht geschaut. Wegen Tom Hanks natürlich nicht.
ich mag den Fall einfach nicht.
Ja, ich weiß.
Aber ja. Also komm, der ist eh auf dem Büchlein da von dem, wie hat er da geheißen? Der mit den Kindern und so, der auch gestorben ist.
Ah, der Weinstein?
Ja, Weinstein, Harvey Weinstein.
Nein, der lebt ja noch. Ja, wir wissen welchen.
Ach. Epstein!
Epstein. Irgendetwas.
Genau, egal. Also komm, dann meine Nummer 1, das ist jetzt für mich nicht so ein Landslide-Sieg, aber einfach... im Kino kommt halt das Zeug schon immer noch ein bisschen geiler rein. Ich glaube, das hat sicher mitgeholfen. Aber ich hatte wirklich einfach, das war einfach ein geiles Erlebnis gewesen. Und darum ist mein Platz 1 ist Dune. Tue ich da auch noch ein bisschen...
untermalen.
Zuzeigen.
Gut.
Genau, tue ich untermalen, visuell. Nein, ich kann die Geschichte schon ein bisschen kennt vom Hörbuch und so. Und ich finde die Geschichte eh geil und die ganzen Settings, Voraussetzungen hat da eh schon gestimmt für mich. Ich habe ja auch vor, ich glaube in diesem Jahr sogar, den aus den 80er gesehen von David Lynch.
David Lynch.
Ja, ja. Nein, der Lynch. Ja.
Eigentlich ist fast unsehbar, oder?
Also wenn du brauchst ein Sitzfleisch. Aber weißt du, er ist nicht, ich habe den nicht bereut. Der ist speziell. Und ist dann irgendwie geil auf eine Art, wenn du eben den neu siehst, eben vom Villeneuve, wo einfach so ein bildgewaltiges, opulentes Werk ist, oder? Das ist ja eben der Luca hat es ja schon, wir haben ja in dem Podcast schon davon geredet. Das ist, ich weiß nicht mal, wie die Familie heißt.
Atreides.
Und sie sind einfach eine von diesen so wichtigen Familien. Es gibt halt irgendwie da den, nicht den Imperator, Imperator? Ich verreck. Das ist halt der Imperator und da gibt es verschiedene einflussreiche Familien und Atreides, eben so die, um die es hier geht, das ist einfach eine der einflussreichsten und die bekommen dann das Verwaltungsrecht sozusagen über den Planet. Wie heißt der Planet?
Der heißt Arrakis, aber auch wieder
Arrakis. Ja, genau. Und dort wird halt eben das Spice abgebaut und Spice braucht es da für die Weltraumreise. Das ist einfach irgendwie die wichtigste Ressource sozusagen in dieser
Welt. Und es ist aber auch psychoaktiv, das muss man dazu sagen.
Ja, ja. Ist auch genau. Droge. Aber einfach darum ist das auch so wichtig natürlich, dass wer dort sozusagen der Verwalter ist von diesem Planeten und dann die andere Familie, die das vorher gemacht hat, also ich sage jetzt Familie, das ist halt einfach irgendwie ein
Reich. Das Haus Harkonnen.
Ja, genau. Die Harkonnen und dann, das sind natürlich auch gleichzeitig Feinde und das ist irgendwie, das weiß man glaube ich auch von Anfang an schon, dass das irgendwie so ein bisschen von dem Imperator einfach inszeniert ist, weil der die Familie will gegeneinander aufspielen, weil die zu mächtig werden und so kann er halt einfach, ja. Aber genau, der Film geht ja, der erzählt ja nur das erste Buch, beziehungsweise nicht einmal das ganze erste Buch, oder? Und es folgt eigentlich an Paul, wirklich, ich muss sagen, die Person mit dem dümmsten Namen, das ist einfach wirklich ein beschissener Name, einfach, dass ich das gesagt habe, für so einen Science-Fiction-Film.
Der Poili.
Was mich da wirklich Poili, das Säuli. Nein, aber was mich wirklich gepackt hat, ist erstens eben rein visuell ist so geil Science-Fiction, einfach mit diesen kalten und grauen und so riesengroßen Gebäude und die geilen Schiffe und so. Das ist wirklich so, es ist so Science-Fiction-Porn. Richtig geil zum Schauen. Und eben dazu kommt einfach so ein so einen brachialen, hohen Soundtrack mit einfach so einem richtig guten Science-Fiction-Soundtrack. Also ich wirklich du sagst ja, Simon, wenn der Soundtrack einem nicht auffällt, dann ist er sehr gut. Das gibt es auch, aber ich finde jetzt, der ist mir sehr bewusst aufgefallen und ich finde es schon auch wirklich, ist auch ein Genuss gewesen. Einfach wenn...
Ja, er ist aber schon ein recht subtil gewesen. Also ich kann mir das ein bisschen epic... Also weißt du, es gibt... Ja. Also er war gut für einen Hans Zimmer Soundtrack, der ein bisschen ein One-Trick-Pony ist.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich glaube, ich habe es mir überlegt im Ding, ob das doch einer von den Bekannten ist. Und er hat mir aber nicht jetzt irgendwie so... Genau, bei gewissen Sachen merkst du, das muss jetzt wieder einer von denen sein. Aber ja, ich finde, es hat wirklich... die Schauspieler, eben der Paul spielt, das ist, finde ich, so eine gute Besetzung. Ding, er spielt eigentlich eine relativ junge Person, eigentlich, eben der Thronfolger auf eine Art von den Atreides. Und das wird schon relativ früh suggeriert. Dass er irgend so ein Auserwählter ist und ja, kommt dann halt von dem Planet und seine Mutter ist ja auch irgendwie so, die spirituell und also so. Das habe ich so geil gefunden, die haben also lustige, komische Namen und so natürlich, oder? Und
wie heißen die? Bene Gesserit?
Ben Gesserit. Ja. Und oder der ist der Wer, glaube ich, ja, er oder was?
Harashara-Kamba oder irgend sowas.
Ja. Irgendwas können sie mit ihrer Stimme so die Leute kontrollieren. Das ist auch so ein geiler Effekt, wenn sie da so mega so machtvoll reden. Das klingt huere geil. Nein, es war einfach ein Genuss gewesen. Ich habe wirklich einfach alles gut gefunden. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Ich habe stimuliert in alle Sinn und richtig genossen. Und das, ich bin mega gespannt auf den nächsten Teil. Weil eben, du hast beim ersten Mal schauen, zumindest hast du gefunden, hört so ein bisschen. Er erzählt dich jetzt wenig, das stimmt schon. Er ist wie so, die Geschichte ist noch nie nicht. Aber ich finde, er ist trotzdem eben ein erfüllender Film, weil einfach. Es ist jetzt nicht so, dass er auf einem Cliffhanger hört. Weißt du, von wegen so, shit, der ist doch überlebt jetzt der und so, sondern nein, es ist wirklich gerade so, kurz Schnaufpause und okay, dann kann man jetzt.
Aber Lust auf mehr.
Cut. Ja, genau, absolut.
Ja, absolut. Das ist mein Film. Habe ich mir auch aufgeschrieben und ich hätte tatsächlich, wenn du nicht erwähnt hast oder der Luca ihn nicht erwähnt hat, hätte ich ihn auch aufs Nummer 1 da. Aber das war jetzt ein kleiner Kniff für die Dramaturgie von dem Podcast. Habe ich mich extra zuletzt rein da, in der Hoffnung, dass jemand von euch den auch drin hat in der Top 3. Aber ich kann dir nicht wegnehmen.
Du Schlingel.
Ja, habe ich einfach sehr geil gefunden. Ich habe mega gefühlt. Und ich bin auch in dem IMAX schauen, auf diesen VIP Fat Fuck Fresssitz.
In Spreitenbach.
Und das war eine richtige Entscheidung, muss ich sagen. Darum ist es sehr opulent. Ich glaube, das ist wirklich ein Film, den du wirklich im Kino schauen musst. Also, ihr habt noch Chancen, aber könnt ihr wirklich im Kino schauen. Oder?
Absolut, absolut. Ich habe nämlich auch, wir haben gestern ja diskutiert, also gestern, nein, ich glaube, gestern habe ich geschrieben, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir alle die gleiche Nummer 1 haben. Und tatsächlich habe ich an Nummer 1 auch Dune gesetzt.
Ah, wirklich?
Ich habe jetzt leider nicht den gleichen Kniff wie der Simon
gemacht. Ah, nein!
Ich habe mir leider nichts anderes überlegt, weil es ist für mich einfach die klare Nummer 1.
Du gehst eben rückgrat.
Ja.
Ja, nein, ich habe, Dune ist für mich auch die absolute Nummer 1. Was ich vielleicht noch ergänze, also vielleicht um noch etwas anderes zu sagen. Es ist eben schon krass, ich habe ja die, die Review geschrieben zum Film. Und mit dem Titel «Wie Dune in Schönheit stirbt». Und in dem eben wirklich so gemeint hatte, ja, eben die opulenten Bilder, es ist alles wunderschön zum Anschauen. Aber es dauert wirklich so dramaturgisch zwei Drittel vom Film, bis so der Kniff kommt, so, ich sag mal, der Schicksalsschlag, sagt man so schön in der, im Storytelling, wo eigentlich die Story so tut, gerade bei einer Coming-of-Age-Geschichte, die Story so tut an, Kicker, oder? Das wäre so bei Harry Potter, wenn er den Brief aus Hogwarts bekommt, so, du bist ein Zauberer, oder jetzt verändert sich alles für ihn. Oder bei Star Wars, beim Klassiker wäre es, wo am Luke seine Eltern umgebracht werden und es ist jetzt so, jetzt gibt es kein Zurück mehr, oder jetzt gibt es nur noch eine Richtung und das ist die. Das ist so der Schicksalsschlag. Und der passiert in Dune Part 1 in der letzten halben Stunde vom Film, oder so. Und alles vorher ist nur Setup, oder ist nur Worldbuilding, ist nur Aufbau von dieser Welt. Und die Schwierigkeit, wenn man ein Filmreview schreibt, ist, du bist dort im Kinosaal, du schaust den Film, du weißt, ich muss jetzt nachher etwas schreiben, es muss irgendwie mehr sein, als es geil war und hat Anfang, Mitte, Schluss. Oder? Also du bist irgendwie schon in der ganzen
Bilder und Ton,
während dem Schauen, so halb am Analysieren, am Überlegen, was passiert da, gefällt mir das, wie ist jetzt das gemacht, wie ist die Inszenierung. Und es kann durchaus sein, dass man sich fast ein bisschen eben zu viel Gedanken macht um Dune Part 1, ist am besten, wenn man es eben einfach wirken lassen tut. Und das ist genau das, was bei mir beim zweiten Screening passiert ist. Ich habe ja schon gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe null Erwartungshaltung mehr gehabt. Also null. Ich habe keine Erwartungshaltung mehr gehabt. Ich habe ja gewusst, was passiert. Und ich habe auch nicht müssen ein Review nachher schreiben. Ich habe einfach den Film geniessen. Und wo ich das auch machen konnte, habe ich plötzlich gemerkt, weißt du, so im Kopf so, warum hat mich das jetzt so gestört? Das ist doch eigentlich wunderbar. Es ist wirklich so eigentlich geil, dass es das noch gibt, dass ein Film einfach so langsam erzählt wird, so atmosphärisch. Das ist auch typisch Denis Villeneuve, der macht das so. Und das habe ich auch all seinen Vorgängerfilmen geliebt. Dass es mich ausgerechnet bei Dune, beim ersten Mal schauen, mich ein bisschen an dem aufgehängt hat, dass ich mich an dem aufgehängt habe, ist, glaube ich, wirklich dem geschuldet, dass ich gewusst habe, ich muss etwas schreiben. Und ich bin am Kopf schon am Analysieren gewesen, obwohl das der Film in dem Moment wirklich gar nicht braucht und auch am besten funktioniert, wenn man es einfach wirken lässt. Und dann hat es bei mir wirklich so... Krass, ich habe ja schon beim ersten Mal gesagt, es ist wirklich ein geiler Film und ich freue mich auf Part 2, aber es dauert ein bisschen lang. Das habe ich beim zweiten Mal plötzlich nicht mehr gehabt. Ich habe einfach genossen und gefühlt und gespürt und hat plötzlich bei mir wirklich drei Gumpen nach oben gemacht. Aber das ist halt einfach die Schwierigkeit, wenn man das Film schreibt. Du bist an der Pressevorführung, du kommst heim und du weißt, ich habe in zwei Stunden die Deadline, dann muss ich einen Text haben und schreiben. Und dann hast du ihn geschrieben, veröffentlicht und erst in den nächsten Tag fängt sich langsam so eigentlich der Film an, von gewisse Filme von wirklich setzen und bilden. Und ja, gewisse Filme brauchen halt ein bisschen länger zum Wirken und Dune ist so ein Fall. Ja, darum ist er bei mir dann trotzdem schlussendlich. Obwohl ich es beim ersten Mal schauen noch nicht unbedingt so gespürt habe, beim zweiten Mal schauen, ist er plötzlich so, boah, ich glaube der geilste Film vom Jahr. Also klar, der geilste Film vom Jahr gewesen und vielleicht sogar von den letzten paar Jahren, wenn ich so überlege.
Ich meine, das ist eh ein Kritikerkranker. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das kannst du auch irgendwie gar nicht umgehen. Das ist bei so, ich finde es bei Games fast noch extremer, weil die so lang sind und du musst sie dann lang am Stück spielen und spielst immer in einer anderen Pace, wie du sonst würdest. Und das ist auch, dann hast du nachher irgendwie, dann findest du vielleicht irgendwie, nein, das ist repetitiv. Ja. Aber wenn du es halt, was auch nicht, nur jeden Tag eine Stunde spielst, ist es ganz anders. Und das ist, eben, kann man es gerade vorstellen, bei Filmreviews genau das Gleiche. Oder hockst so fixiert auf einem Ding. Und das andere ist, du hockst entspannt am Abend irgendwie und trinkst noch ein Bierli oder so und dann lässt du es einfach über dich ergehen.
Ja, dann wirkt er einfach auf dich und du kannst, und wenn du musst analysieren und eben, du weißt genau, ich kann nicht einfach kommen und sagen, ja, es war ein geiler Film gewesen, sondern du musst ja gewisse Zeichenanzahl auffüllen und sie müssen einigermaßen etwas ergiebig sein, wo ja, dann bist du einfach automatisch in einem anderen Modus. Ich glaube, das ist wirklich so die Filmkritiker, du suchst ein bisschen auch vielleicht nach dem Haar in der Suppe, damit du etwas zum Sagen hast. Außer der Film tut dich gerade wirklich so derart wegblasen, dass du nur gutes Zeug hast, aber es ist meistens eher so der Umgekehrte. Du gehst eher so ein bisschen rein, so, ich muss ihn bewerten.
Ja.
Ja.
Das muss nicht immer, genau. Absolut. Gibt es einen zweiten eigentlich? Das ist schon fix, oder?
Das ist fix.
Den haben sie schon bestätigt.
Das ist jetzt tatsächlich fix. Dune Part 2 wird nächstes Jahr, glaube ich, anvertreten. Leider geht es also noch ein Weile, bis er tatsächlich
ja, auf der Leinwand ist. Ja, das geht bis 23.
Wie weit bist du im Buch?
Ziemlich genau dort, wo jetzt der Film aufgehört hat.
Lustig. Ich bin noch ganz am Anfang. Ich habe 50 Seiten fängt es gelesen.
Ja.
Oh, ich wollte es mal noch anfangen, wieder lesen. Aber noch klassisch
vergessen. Also Simon?
Gut, also.
Was ist deine?
Weil ja jetzt Dune schon gekommen ist, wäre eigentlich ja auch meine gewesen. Nein, ich habe nachher noch einmal überlegt und wirklich, es ist, und bin noch mal ganz schnell recherchieren. Er kommt noch im 21, aber wahrscheinlich nicht in den Schweizer Kinos. Ist Boiling Point, wo ich auch schon darüber geredet habe, und ich am Zürich Film Festival gesehen habe, der One Take mit dem Stephen Graham als Koch, wo einfach ein Take ist, wenn er so einen Abend erlebt, der kommt zuerst spät arbeiten, ist ja so wirklich recht abgefuckt irgendwie und so und hat Probleme, weil seine Frau ihn verloren hat und du merkst so, er weiß nicht richtig, wo pennen und so. Und dann müsst ihr in dem doch gehobenen, für das Sternenrestaurant, müsst ihr eigentlich ja, halt den Abend irgendwie zusammen kriegen, kurz vor Weihnachten oder so. Oder nein, ist glaube ich irgendwie ein Geburtstag oder so. Ich weiß gar nicht, das ist gut möglich, dass er sogar noch um Weihnachten rum ist. Und
Der Schauspieler ist aus Snatch.
Ja, ich glaube, also der kennt man schon. Das ist so ein, der hat die diverse Dinge mitgemacht und so.
Das ist
aber,
der klassische AD-Schauspieler.
Ja, ja, der klassische AD-englische Schauspieler. Der Rest der Schauspieler sind aber eben teilweise wirklich Leute, wo es sind vor allem Theaterleute und auch aber Leute wie die Gastro. Also ja, Theater und Gastro geht sehr oft Hand in Hand, wenn ich an meiner Freundin her weiss. Aber wo dann dort mitspielen. Und das ist wirklich, es ist wirklich als One-Take extrem geil gemacht. Höchst dramatisch, du bist immer auf Nadeln. Also weißt du, ich habe mich im Kinosessel festgekrallt, dass du mal eine Verschnaufpause hast. Geht nur, wenn ich einen hin und raus nehme, es geht rauchen und die Kamera geht gerade schnell mit ihm mit und dann kommt es zurück rein und dann merkst du, also weißt du, damit sie so Sachen können, damit sie gewisse Zeitsprünge machen können, oder? Am Anfang heisst es ja, so und so viele Reservationen haben wir und dann muss halt irgendwie, geht es halt hindern, dann geht er schnell eins rauchen und in dem Moment fühlt sich das Restaurant natürlich unrealistisch schnell, damit das aber irgendwie aufgeht, weil du kannst in eineinhalb Stunden, oder? Wenn du gehst essen, weißt du, nach eineinhalb Stunden hast du vielleicht den Hauptgang, wenn es ein normales Restaurant ist. Und dort fängt es halt an, wo die Leute kommen und es gibt Teamsitzung bis zu ja, am Schluss, wo eigentlich dann noch ein Gastrokritiker kommt noch essen und so kurzfristig und es geht einfach alles auseinander bei ihm. Höchst dramatisch, aber auch, man muss sagen, es hat wirklich auch noch einen guten Humor drin. Also es ist halt britisch, gell? Am Anfang, die erste Szene ist eben dort, du merkst, es verreckt, ist der Lebensmittler dort, der alles bemängelt und der ist ja so herrlich, das ist so geil, weil der dort alles so... Einfach mit so Sprüchen und so. Und was der tut alles, weißt du, dann tauscht er ja nicht neben dem und dem schneiden und so. Und er weist da die Leute irgendwie zurecht. Und du merkst, ey, die Küche, komm, fuck it, hau endlich ab, Mann. Wir schauen schon auf die Hygiene und so. Was ist das? Und dann ist einfach so ganz pingelig natürlich, oder? Und dann gibt er ihnen eine schlechte Note. Und so geht eigentlich das Kartenhaus. Fängt es eigentlich an zusammenzufallen von dem Koch. Sensationell gespielt von ihm als Hauptdarsteller. Auch seine Nebendarsteller sind super. Und am Schluss ist halt noch, vielleicht ist es auch ein bisschen biased jetzt, weil ich halt noch nicht da bin und dann auch noch der Regisseur noch ein bisschen Auskunft gegeben hat darüber, wie das ist und so ein bisschen hinter die Kulissen gesehen hast und auch die eine Schauspielerin da war. Er ist leider nicht da gewesen, aber seine Nebendarstellerin. Und das ist recht spannend gewesen, halt so ein bisschen die Entstehung und wie das gemacht hat und dass er eben auch als Regisseur das geschrieben hat, das Drehbuch, weil er halt mega lange in der Gastro gearbeitet hat und eigentlich so 90% die verschiedenen Szenen, die vorkommen, dort drin, aus dem Real Life sind. So. Und das finde ich recht eindrücklich. So. Weißt du, also Gäste, die rassistisch sich verhalten und verdammte Arschlöcher sind und irgendwie so der eine, der nachher irgendwie so einer Gruppe von so Ami-Girls noch so ein bisschen in einen Club rein verhilft und kaum ist er auf dem Tisch weg, sagt er, motzt er über die ab und sagt so, hey, fuck, hey, ich halte es da innen nicht mehr aus und so. Aber nachher kommt er wieder an und sagt so, hey, lovelies und so, my husband is organizing, is DJing at this club, come over und so. Einfach damit er mehr Trinkgeld bekommt und so. Alles so kleine Szenen. Boiling Point, wenn Dune nicht Also ich habe gewusst, dass ich einen Idealisten reinnehmen möchte und habe jetzt einfach mal auf High Risk gemacht, auf meinem Platz 1. in der Hoffnung, ihr nehmt die Un rein und das haben wir gemacht. Und darum ist Boiling Point für mich die Nummer 1. Wo, aber wie gesagt, ja. Also ich finde, bei all diesen Filmen, die ich da geguckt habe, sind drei sehr unterschiedliche Filme, die ich ausgewählt habe. Und Boiling Point ist noch so höchst dramatisch. Also sogar nein, sind alle drei höchst dramatisch. Aber Boiling Point ist wirklich so, das ist geile Action auch so. Für etwas, wo keine Action drin ist. So. Super.
Bist du schon gestresst vom Zuhören?
Ja. Auch das ist wieder nicht ein Film, wo du am Sonntagnachmittag nach einem Kater schaust. Das ist tatsächlich so. Aber ich finde eben halt irgendwie die Filme. Ja. Die Filme dazu. Naja, das ist wirklich stressig.
Aber das Ding ist. Wir schauen einfach gerade den. Und die anderen gerade am Stück.
Ja, back genau. To back. Genau. Ja, the Power of the Dog. Ja. Und Ascension kann man aber am Sonntagnachmittag locker reinziehen. Das ist tatsächlich so. Hey, und wo das er kommt, weiss ich eben nicht. Das habe ich noch probiert herauszufinden. Er läuft erst jetzt im Dezember in der UK an und ist irgendwie so ein rechter Sleeper-Film. Und ich weiss gar nicht, ob der je kommt.
Boiling.
Oder ob der irgendwie. Ich hoffe, schwer.
Also ich könnte mir. Ich könnte ihn mieten, einfach überall. Mhm. Aber ich habe aber das ist jetzt die Ami-Dings da bei mir.
Das sind aber andere. Das sind andere.
Nein, ich habe schon recht gesehen auf dem Bild. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das nur im Ami-Account drin ist. Aber du kannst es bei Apple und Amazon und überall mieten. Aber eben, wie gesagt, vielleicht ist es nur Ami.
Ja.
Also, das sind unsere Filme vom Jahr. Soll ich nochmal rekapitulieren, die einfach schnell auflisten? Also eben, meine drei waren Werewolf Within, Fear Street, die Trilogie, wie auch immer. Und Platz 1 Dune, wie bei Luca. Und bei Luca, der war noch der
Platz 3 ist James Bond, No Time to Die.
Genau.
Platz 2 The Last Duel. Und Platz 1 Dune.
Gott, bei mir Ascension, der chinesische, also der Dokumentarfilm über China, dann The Power of the Dog und dann jetzt als letztes. Kurzfristig noch reingenommen. Boiling Point.
Übrigens, Ascension, ist das auch ein chinesischer Doku? Also ist es von Chinesen gemacht eigentlich?
Nein.
Ah, okay.
Ist bei MTV Films erschienen. Nein.
Ja, weißt du nicht, das ist gar nicht
interessiert. Nein, also da wird jetzt auch, da werden die Zensurbehörden in China wird sehr erpicht drauf sein, die nie im Leben können irgendwie vorzuführen. Das ist ziemlich sicher.
Okay. Ja, geil. Und gut, das sind wir unseren besten Filme vom Jahr. Nächste Woche kommt dann unser letztes Adventsgeschenk. Nein, das wissen wir eben nicht. Vielleicht bringt der Simon nochmal eins. Aber nächste Woche kommen die besten Games vom Jahr. Auch wieder, wir machen es auch wieder parallel zu dem von heute. Und machen unsere Top 3. Ich habe dann nächste Ferien, aber für das nehme ich mir natürlich Zeit. Und es wird auch schwierig. Mein Eis habe ich auf fix.
Aber 2 und 3
Ich muss schauen, ob ich überhaupt 3 Games gespielt habe das Jahr.
Gut, du hast beim Film.
FIFA Anstoß.
Du hast beim Film können aus dem Vollen schöpfen.
Ja, immer genau.
Naja, ich kann
jetzt hast du noch Zeit eine Woche.
Ja, kann er schnell. Ich habe schon 3 Games gespielt.
Das Guardians in der Fitze und
ich finde das schon.
Super People!
Was?
Habe ich gehört, sagen ein gutes Battle Royale.
Super People, hast du gehört? Ja.
Das ist so grossartig. Google das Game mal, das habe ich angefangen. Super People, super Name. Also, dann danke fürs Zuhören.
Super Podcast.
Zuschauen. Genau, super Podcast mit super Leuten und super Zuhörern. Muss ich wieder die ganzen Zischlaute rausfiltern nachher. Also, ciao miteinander, bis nächste Woche.